predige heute weiter über ein Ich Bin-Wort von Jesus. Jesus hat ja 9-mal gesagt, ich bin. Und heute geht es um die Aussage, ich bin das Leben. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also ich bin das Leben. Die Frage, möchten Sie etwas vom Leben haben? Ich nehme an, die meisten würden das mit Ja beantworten, aber was bedeutet das, etwas vom Leben haben? Eine gute Partnerschaft, beruflichen Erfolg, tolle Urlaubserlebnisse, sportlich, Karriere, Gesundheit bis zum Ende, den richtigen Aktienkauf. Ja, wann haben Sie etwas vom Leben? Da gab es natürlich Leute, die fühlten sich ein bisschen benachteiligt, da muss man ein bisschen nachhelfen. Heute hat man bei Verkehrskontrollen festgestellt, dass jeder 10. kontrollierte Autofahrer Drogen genommen hat. Ein bisschen nachhelfen auf der Ebene der Freude im Leben, mit etwas Chemie. Bei jedem 5. tödlichen Verkehrsunfall haben Drogen eine Rolle gespielt. Bei den Abgeordneten-Toiletten im Bundestag hat man bei 80% derer, die irgendwie mal so huschend überprüft wurden, Koks festgestellt, Kokain, wie auch immer das dahin gekommen ist. Wann habe ich etwas vom Leben? Da gab es eine Frage, die Abiturienten an ihren Direktor gestellt haben, ganz ähnlich, die fragten, wann hat sich ein Leben gelohnt? Und der Direktor hat die Frage leider negativ beantwortet, man könnte sie auch positiv beantworten. Er sagte, wenn sich jemand an Gott verrechnet hat, dann hat sich das Leben nicht gelohnt. Können Sie auch positiv sagen, wenn jemand Gott in der richtigen Weise in sein Leben einbezogen hat, dann hat es sich gelohnt. Ja, der Frage würde ich gerne nachgehen, wenn sich jemand an Gott verrechnet hat oder wenn er ihn einbezogen hat. Jesus sagt, ich bin das Leben. Wie sieht es aus mit dem Leben? Wenn Sie die Bibel vorne aufschlagen, ist ja die Schöpfungsgeschichte, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wobei interessant ist, das Wort Himmel heißt immer Mehrzahl, also nicht so eine Käseglocke, die da oben irgendwo ist, sondern die Himmel und die Erde. Ja, und dann heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, er nahm Erde, hauchte ihm dieser Erde, formte einen Menschen, hauchte ihm seinen Geist ein und es ward ein lebendes Wesen oder eine lebende Seele, je nach Übersetzung. Das heißt, durch Materie und den Geist Gottes entstand der Mensch mit einer lebenden Seele. Und später gab es dann im Garten Eden diesen sogenannten Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen als Bewährungsprobe für den Gehorsam und die Liebe des Menschen. Und er entschied sich leider dann gegen diesen Gehorsam und gegen die Liebe zu Gott, wollte lieber der Stimme der Verführung glauben, die sagte, tue, was du willst, spiele selber Gott, dann weißt du, was richtig und falsch ist. Außerdem, du wirst sowieso nicht sterben, Gott hat das zwar angekündigt, aber das stimmt ja nicht. Er hat dann diesen satanischen Rat befolgt, tue, was du willst. Ist auch heute noch Satans Prinzip für ihr Leben, für mein Leben. Tue, was du willst, ist mit garantiert nicht das, was Gott unbedingt möchte. Und ja, dann kam der Tod in die Welt. Allerdings nicht so, dass der Adam oder die Eva tot umfielen, aber ihre Beziehung zu Gott war tot. Das heißt, der Mensch hatte nicht mehr den Geist Gottes in seinem Leben. Die Antenne war zwar ausgefahren, wenn man so will, aber ohne Empfang, da spielte sich nichts mehr ab. Und außerdem wurde er sterblich. Das heißt, ab jetzt gab es einen Todestrieb in seinem Leben, einen Trieb der Selbstzerstörung für sich, für seine Umgebung, für die Umwelt und auch für das Leben überhaupt. Ja, insofern kann man sagen, er ist ins Abseits geraten. Und wer Fußball spielt, weiß, wenn man im Abseits ist, normalerweise pfeift dann jemand und dann ist das Spiel unterbrochen. Es findet nicht mehr statt im Moment. Wer im Abseits landet, der ist nicht mehr im Spiel Gottes. Da gab es ein nettes Zitat, das heißt, wir wissen viel über das Leben und verstehen wenig zu leben. Wir wissen viel über das Leben und verstehen wenig zu leben. Und dieser bekannte Philosoph Heidegger sagte ja, unser Leben sei ein Sein zum Tod. Ist ja eigentlich nichts Neues, das weiß jeder kleine Junge, ein Sein zum Tod. Aber als Christ könnte ich es ja vielleicht doch auch ein bisschen anders formulieren, als ein Sein zum Leben. Dann wäre einfach eine andere Lebensphilosophie ausgedrückt und sehr viel ermutigender. Also die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist tot, der Mensch hat den Geist Gottes nicht mehr. Und im Alten Testament, wenn Sie das mal lesen, werden Sie feststellen, dass es nur einige wenige Berufene gab, die vorübergehend oder auch bleibend einmal den Geist Gottes wieder bekamen für einen besonderen Dienst. Wenn Sie ins Neue Testament gehen zu Jesus, erzählte er seinen Freunden und auch den anderen eine Geschichte von einem Mann, der seinen Sohn verloren hat, weil er wegzog von zu Hause mit dem Erbe in der Hand, das dann verschleudert hat. Und als er endlich abgebrannt und fertig wieder zurückkehrte und die Beziehung zu dem Vater wieder aufbaute, sagte der Vater: Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das heißt, der Sohn war ja nicht tot, aber die Beziehung zu dem Vater war tot. Und damit drückte Jesus die Beziehung zu Gott aus und sagt, die ist eigentlich von Geburt an schon tot in eurem Leben. Das heißt, wenn Sie geboren werden oder ich geboren wurde, dann lebten wir eigentlich von Geburt an schon mit dem Rücken zu Gott und waren schon weg auf der Flucht von ihm, immer weiter weg. Und erst, wenn eine entscheidende Veränderung ins Leben kam oder kommt, dann ist es möglich, sich mit dem Gesicht ihm zuzudrehen. Jesus hat mal einen Mann, der sagte, ich würde gerne mit dir gehen, aber vorher lass mich meinen Vater begraben. Diesem Mann hat er gesagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Frage, war das jetzt Ironie oder Spott oder einfach Realität? Lasst die Toten, das heißt diese Leute, die in einer toten Beziehung zu Gott sind, lasst die sich doch um den Tod kümmern. Aber du komm und folge mir nach, das heißt folge dem Leben nach, wende dich dem Leben zu. Und wenn Sie das Johannesevangelium lesen, dann heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alle Dinge sind durch dasselbe geworden. Und dann heißt es, in ihm war das Leben. Das heißt, in dem Wort ist Leben. Es ist interessant, insofern, wenn Sie die Schöpfungsgeschichte lesen, da heißt es immer nur, Gott sprach. Und dann geschah etwas, wurde etwas Neues geschaffen. Das heißt, in diesem Wort ist Leben, es kann Leben schaffen. Ich weiß nicht, ob wir hier Vertreter der Evolution unter uns haben, ich vermute es. Die haben ja einmal eine Frage, wie ist das mit dem sogenannten Urknall, so etwas völlig Unlogisches zur Erzeugung von Materie anzunehmen, ist sehr, sehr schwierig. Aber dann wird es ja nochmal schwierig, wie ist das eigentlich mit dem Leben, wo kommt das her? Gibt es so etwas wie eine Art Urzeugung und wo soll die denn herkommen, das Leben? Wenn Gott das Leben ist und er durch sein Wort schafft, kann durch dieses Wort natürlich Leben entstehen. Und deshalb beten wir ja auch zu Jesus als unserem Erlöser oder zu Gott als Vater, weil er eine Art Urzeugung vorgenommen hat. Einmal ist Jesus sein Sohn, ein gezeugter Sohn, und wir seine Kinder, wenn wir Jesus im Herzen haben. Interessant, wenn Sie sich mit dem Vergleich von Religionen beschäftigen, dann ist ja im Islam so, dass Allah nicht Vater genannt wird, denn Allah hat nicht gezeugt, er hat keinen Sohn. Insofern wäre es ja völlig falsch, ihn Vater zu nennen, weil hier ein ganzer Bereich ausgeblendet ist. Also Gott als Vater mit einer Urzeugung, Jesus als das lebendige Wort Gottes. Und in diesem Wort ist das Leben, eine Schöpfung durch das Wort. Das Leben ist erschienen und im Griechischen gibt es zwei Vokabeln für Leben. Einmal das Wort Bios, Biologie kennen Sie, und das Wort Zoe. Zoologie kennen Sie, wobei das natürlich sich bei uns nur auf Tiere bezieht, in der Bibel nicht. Bios ist das Leben, so diese 90 Billionen Zellen, die mein Körper hat und meine Lebensumstände, was ich verdiene, was ich habe zum Leben. Das ist Bios, also etwas, was vom Tod bedroht ist, wenn es irgendwann denn weggenommen wird. Während Zoe, Jesus sagt, ich bin das Leben, und damit verwendet er nicht Bios, sondern er sagt Zoe, ist ein Leben, das vom Tod nicht bedroht ist, das eine andere Dimension darstellt, ein Leben, das jenseits und über den Tod hinaus geht. Ja, von diesem Leben heißt es, dass es in der Bibel eine Wiedergeburt gibt. Ich nehme an, Sie haben gerade diese spannende oder auch lahme, je nachdem, amerikanische Präsidentenwahl verfolgt, je nachdem, wie Sie das bewerten wollen. Da gab es vor einigen Jahren mal einen Präsident, der hieß Jimmy Carter, und er behauptete, er sei ein Born-Again-Christian, ein wiedergeborener Christ. Und dann war es modern zu sagen, ich bin a Born-Again-Christian, ich bin ein wiedergeborener Christ. Das heißt, jemand, der einen geistlich neuen Anfang bekommen hat, in dem Jesus in sein Leben kam. Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn Jesus aufnahm, den gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, ein göttliches Leben zu empfangen in sich, so dass sie dann wiedergeboren sind, einen neuen Anfang haben. Und da gab es eben viele Leute, die sagten, ich bin born again. Ich hoffe, dass sie das auch sagen können oder sagen wollen, wenn sie es noch nicht sind. Das geschieht aber nur dadurch, dass Christus als Geistperson in ihr Leben kommt. Denn dieses göttliche Leben ist nur in Jesus da. Christsein ist keine Erziehungsreligion, auch wenn sie das Glaubensbekenntnis fehlerfrei sprechen können mit Luthers Erklärung und die 10 Gebote können. Die meisten kennen ja nur 7 oder 5. Aber sie können dann alle 10 und wenn sie im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, auswendig können und das Vaterunser, ist das alles sehr schön, aber dadurch sind sie kein Christ. Das ist nur eine Frage von Erziehung, von Lernen. Christ werden sie nur durch eine innere Veränderung, indem Christus in ihr Leben kommt und er ist eine lebende Person, denn er sagt ja, ich bin das Leben. Und dann können sie Gott auch zu Recht Vater nennen. Sie kennen die Anstalten Bethel, die Bodel Schwing gegründet hat, so für Kranke und auch für die Brüder von der Landstraße. Und dieser Bodel Schwing, ein Mann mit einem ganz weiten, großen Herzen, der sagte, für mich gibt es keine Kranken und Gesunden, sondern es gibt nur Gerettete und Verlorene. Gerettete sind die, die zu Jesus gehören, die ewiges Leben haben, und Verlorene sind all die anderen. Egal, ob die gesund oder krank sind, spielt dann nicht die entscheidende Rolle. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wie sieht es aus mit dem Leben? Ich nehme an, viele von Ihnen haben einen ersten Hilfekurs gemacht, vielleicht schon 2 oder 3 davon. Da muss man ja rein theoretisch, wenn man in die Lage käme, prüfen, ist der Mensch denn da noch, hat er noch Bewusstsein, ist er bewusstlos oder vielleicht schon tot? Und gut, wenn er sich noch bewegt, ist die Frage schnell zu beantworten. Sonst müsste man rauskriegen, hat er also noch Pulsschlag, hat er noch Atmung und versuchen rauszukriegen, ob er lebt. Sehr interessant rauszukriegen, wenn Sie mal versuchen würden, so geistlich sich den Puls zu fühlen. Gibt es denn in meinem Leben so geistliche Pulsschläge? Bin ich überhaupt da als Christ oder habe ich eine geistliche Atmung? Frage für sich. Ja, wenn also ein Kind geboren wird, dann ist klar, zu diesem neuen Leben gehört einmal ein Pulsschlag dazu. Also ein Transport des Blutes, es transportiert Nährstoffe und Sauerstoff. Für ihr geistliches Leben wäre der Nährstoff Gottes Wort. Das wäre das, was sie geistlich ernährt, einmal in der Predigt, aber das ist natürlich ein bisschen wenig, 20 Minuten in der Woche oder 25. Die Frage, haben Sie ein tiefes Verlangen, Gottes Wort kennenzulernen und freuen sich, wenn Sie es hören oder lesen? Ich stamme aus einer Familie, wo kirchliche Tradition im Hintergrund ist. Ich ging immer in den Gottesdienst. Ich wusste genau, wie viele Lampen auf der Seite hängen, wie viele Pfeifen die Orgel da vorne hat. Ich kannte die Lieder auswendig, die Geschichten vom Kindergottesdienst natürlich auch. Aber ich habe die Bibel nie gelesen. Ich fand sie sehr langweilig. Ich hatte keinen Hunger. Legen Sie bei einem Toten ein Kotelett daneben. Das wird auch irgendwann verwesen. Der hat keinen Appetit. Und es ist manchmal ein Zeichen dafür, dass jemand kein geistliches Leben hat, dass er gar kein Verlangen hat, Gottes Wort persönlich kennenzulernen. Ja, er hört nicht weg, wenn er es gesagt kriegt, aber es persönlich kennenzulernen, sei es in der Bibel, in einem Andachtsbuch oder in irgendeinem guten, regelmäßigen Beitrag. Gottes Wort ist die Nahrungsversorgung für diesen geistlichen Menschen. Die Atmung wäre das Gebet. Atem zu holen in der reinen Luft Gottes durch Beten. Nicht nur in der Not, das machen ja fast alle Menschen, sondern einfach Jesus oder Gott, den Vater als Freund zu sehen, mit ihm Dinge zu besprechen, sagen, wie es aussieht, natürlich auch, was der Wunsch ist oder in welche Richtung wir Klarheit haben möchten. Ja, dann die Bewegung des Glaubens wäre, den Glauben im Alltag umzusetzen. Und da gibt es ein interessantes Zitat von Franz von Assisi, der habe ich schon mal gebracht, der sagte, wenn Gott ein Leben ordnet, dann ordnet er zuerst die Zeit. Fand ich sehr interessant, klingt irgendwie so ganz praktisch und banal. Wenn Gott ein Leben ordnet, dann ordnet er zuerst die Zeit. Klar, mit der Zeit ordnet er natürlich auch die Prioritäten, denn das, was mir Lust, wozu ich Lust habe, dafür setze ich ja Zeit ein. Und wo ich keine Lust dazu habe, das schiebe ich weg und da läuft die Zeit zwischen den Fingern dahin. Gott ordnet das Leben und den Glauben umsetzen im Alltag, in der Verantwortung, die er gibt, auch in der Arbeit, die er gibt, zu sehen, er ist dabei und er schenkt Geschick und Können. Interessant ist natürlich auch als Christ zu entdecken, es gibt in der Familie der Christen noch mehr Kinder Gottes. Das ist für mich überhaupt keine Frage der Konfession, sondern nur eine Frage der Zugehörigkeit zu Jesus. Denn nur durch ihn werde ich ein Kind Gottes. Und jetzt zu sagen, gut, ich möchte diese Kinder mehr kennenlernen und mit ihnen leben. Wobei natürlich die Frage ist, was ist ihr Beitrag für diese Familie? Oder sind sie nur jemand, der sagt, lass die anderen wirken, ich komme auch und bin gespannt, was mir geboten wird. In der Familie ist jeder eigentlich herausgefordert, irgendeinen Beitrag zu leisten. Es gab diese nette alte Dame, einige kannten sie, fast blind am Ende, Bertha Isselmann, die sich sehr um Randsiedler der Gesellschaft kümmerte, viele Leute ansprach auf Jesus. Und die saß mal in einem Omnibus und entdeckte, dass neben ihr eine junge Dame saß, die sehr betrübt aussah und wirkte. Und sie fragte sie, und die sagte, ja, sie wollte sich das Leben nehmen. Und die Bertha Isselmann auf ihre nette, frische Art sagte, fantastisch, machen Sie das, nehmen Sie sich das Leben. Die war völlig außer sich, weshalb sie sich das Leben nehmen sollte, wo doch alle Leute ihr versuchen, das auszureden. Und sie sagte, nein, nehmen Sie sich dieses neue Leben in Jesus. Und dann sprach sie mit ihr, was das bedeutet, sich das Leben zu nehmen. Denn das andere Leben nehmen heißt ja eigentlich das Leben wegwerfen. Das ist ja genau das Gegenteil. Und sie ist mit ihr viele Stationen weitergefahren, als sie wollte, um ihr dieses neue Leben zu erklären. Ja, sich das Leben nehmen heißt, ein Christus erfülltes Leben zu nehmen und damit auch die Führung Gottes zu erfahren im Leben. Das ist ja ein neuer Einfluss. Zu sehen, da ist einer, der kennt die Zusammenhänge und schafft auch, dass die Zusammenhänge im Alltag passen, auch wenn wir nicht alles gleich verstehen, aber er wirkt und schenkt Führung. Ich denke, wenn Jesus ins Leben kommt, bedeutet es immer einen Heilungs- und Befreiungsprozess. Ich behaupte wahrscheinlich nicht zu viel, dass jeder von Ihnen irgendwelche Verwundungen mit sich herumträgt, meistens schon aus der Kindheit, dass er, was weiß ich, zu streng oder zu lasch oder erzogen wurde oder dass die Ehe und Familie seine Eltern zerbrach und er sich wie ein Obdachloser fühlte, ohne Dach über dem Kopf und dann rebellierte, um Beachtung zu finden und solche Dinge. Ich denke, dass wir alle in irgendeiner Stelle Heilung brauchen und auch Befreiung von dieser oder jener Einstellung. Und das möchte Jesus auch tun, wenn er in Ihrem Leben ist und in mir. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, erreichen Sie natürlich auch das Alter, in dem Sie fortpflanzungsfähig sind und werden. Das heißt, wo es möglich ist, dass durch sie ein anderer Mensch auch Kind Gottes wird. Das ist zumindest Gottes Ziel, dass sich seine Kinder multiplizieren durch Fortpflanzung. Es ist die Frage, ob sie für irgendjemand beten in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft, hier in ihrem Umfeld, dass er auch Christ wird. Ich freue mich, dass ich einige Leute kenne, die haben schon Enkelkinder hier in der Gemeinde oder Urenkel. Das heißt, wo der eine durch den anderen Jesus kennenlernte und der hat wieder einen Freund gewonnen oder Freundin und die hat es wieder weitergegeben, sodass schon eine ganze Kette entstanden ist. Ja, wenn Sie leben, können Sie natürlich auch krank werden. Ich hatte gerade mit so einer Infektion zu tun und es ist dann unangenehm, wenn die Temperatur zu hoch ist, aber genauso unangenehm, wenn sie zu niedrig ist. Ja, da gibt es nur eine Medizin in der Bibel, die heißt Buße. Buße zu tun, ein unmodernes Wort, aber sehr wirkungsvoll und gut. Buße tun heißt sich vor Gott beugen und ein persönliches Fehlverhalten, also nicht nur um Vergebung bitten, das würde Befreiung bedeuten, sondern Buße, sich beugen, Herr, du siehst, an der Stelle habe ich eine falsche Einstellung, verändere mich. Also nicht nur vergib das, sondern verändere mich. Und das dauert ja dann meistens schon so seine Zeit, bis das irgendwann anfängt, sich zu verändern. Und dadurch Heilung geschieht im persönlichen Leben oder auch in einer Beziehung oder auch in der Gemeinde. Ja, und die Temperatur dann wieder auf ein Normalmaß kommt nach, sprich die Atmosphäre wieder gut wird. Ja, dieses neue Leben, das Jesus uns gibt, ist ein ewiges Leben. Es ist nicht mehr vom Tod bedroht. Insofern haben Christen die Gewissheit des ewigen Lebens. Der Tod ist zwar auch für sie noch sehr schwierig, aber nicht mehr der Endpunkt, sondern nur ein Durchgangspunkt. Und Sie wissen, das Schönste kommt noch. Sie kennen das schöne Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippe her, wo es dann heißt, ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Das heißt, ich denke, wenn Sie heute Jesus kennen, werden Sie schon Freude haben an ihm. Aber wenn Sie ihn einmal in der Ewigkeit sehen, ohne irgendwelche Schatten dazwischen, wird die Freude natürlich viel größer sein. Jesus sagte in der Offenbarung mal, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das heißt, mit mir hast du eine offene Zukunft. Und das ist sehr schön, die meisten Menschen haben das nicht vor Augen. Viele freuen sich im Moment gerade darüber, dass Tschernobyl endlich abgeschaltet wurde, dass sozusagen eine Todesgefahr wieder ausgegrenzt ist. Aber was bedeutet das? Wir können kein Leben produzieren, wir können nur den Tod verwalten. Das heißt, wir können ihn ein bisschen hinausschieben oder auch ein bisschen vorziehen. Die Grenzen des Lebens, sprich Geburt und Tod, sind sehr manipuliert von uns Menschen, indem wir da versuchen, irgendwie so die Grenzen ein bisschen hervorzuziehen oder wegzudrücken. Wenn Sie einmal überlegen, dass in der Bundesrepublik jährlich mindestens 100.000 Leute als Folge von Rauchen sterben, sind die Toten von Tschernobyl zwar leider immer noch sehr zu beklagen, aber doch eine ganz kleine Zahl dagegen. Aber daran haben wir uns gewöhnt. Wir wissen, das ist ein Spiel mit dem Feuer im wahrsten Sinn des Wortes, obwohl es für die meisten ja nur ein Spiel mit der Lust ist und nicht mit dem Feuer. Wir verschieben die Grenzen des Todes. Wir holen sie vor, wir drücken sie weg. Wann ein Mensch stirbt, bestimmt manchmal der Arzt. In Holland gibt es ein neues Euthanasiegesetz seit 2 Wochen, Sie kennen das, wo es erlaubt ist, auf eigenes Verlangen von dem Arzt getötet zu werden. Wobei allerdings die Praxis so ist, dass das schon seit Jahren üblich ist, auch ohne Gesetz. Und in der Statistik von 1995, die ich las, sogar einige hundert Leute auch ohne ihren Willen hinübergebracht wurden, sodass es ja inzwischen schon Holländer gibt, die in deutsche Altersheime gehen, um wirklich zu wissen, ich gehe dann, wenn es soweit ist und nicht, wenn irgendjemand es möchte. Wir manipulieren also die Grenzen des Lebens und vielleicht ist ja später möglich, dass Sie als Großvater sich nochmal in einer Enkeltochter klonen lassen können. Das heißt, wenn Sie abtreten, dass dann nochmal eine Kopie von Ihnen irgendwo auf den Weltmarkt kommt, auch wenn Sie natürlich trotzdem in die Ewigkeit gingen, trotz Ihrer Kopie. Göttliches Leben entdecken manche Eltern bei ihren Kindern, die zum Glauben kommen als Teenager, die als Konfirmanden vielleicht Jesus kennenlernen, die anfangen in der Bibel zu lesen und das Eltern entdecken, oh, ich habe dir da hingeschickt, aber das habe ich denen doch gar nicht mitgegeben. Was ist das? Ist das nur so eine Begeisterung, die gleich wieder vorbei ist, so wie die Begeisterung für Gitarre spielen nach einem halben Jahr wieder verschwunden ist oder der Tennisschläger irgendwann wieder an der Wand hängt? Aber manchmal bleibt es. Und ich freue mich, dass schon eine ganze Reihe von Kindern ihren Eltern den Weg zu Jesus zeigen konnten, trotz all der vielen Fehler, die sie machen, sodass manche Eltern Jesus kennenlernten, weil sie entdeckten, das, was bei den Kindern ist, ist echt. Auch wenn das Zimmer immer noch unaufgeräumt ist, aber irgendwo im Leben ist etwas, was zählt. Ja, die Frage war Lebensbewältigung. Ich möchte etwas vom Leben haben. Das ist zu wenig. Wenn ich meiner Frau sagen würde, ich möchte was von dir haben, würde sie fragen, was willst du denn? Aber eigentlich ist das ja zu wenig. Ich möchte ja einen Partner ganz in dieser Beziehung haben und nicht nur etwas von ihm. Insofern wäre es besser, ich möchte das Leben haben, und zwar dieses neue Leben in Jesus, das sich dann auswirkt, auch im Alltag. Die Frage, wann hat sich ein Leben gelohnt? Ich denke, es hat sich dann gelohnt, wenn es Spuren hinterlässt, wobei natürlich jedes Leben Spuren hinterlässt, wenn es Segensspuren hinterlässt und wenn es ans Ziel gekommen ist oder wenn es ans Ziel kommt, dann hat sich ein Leben gelohnt, weil dann diese ganze ewige, wunderbare Freude noch davor steht und der Segen als Spur bleibt. Jesus sagte, ich bin das Leben. Ich hoffe, dass Sie persönlich Jesus lieb gewonnen haben oder gewinnen und dass er sein Leben durch Sie hindurch leben kann. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dieses Leben bist, das nicht mehr durch den Tod bedroht ist, sondern darüber hinaus weiterwirkt. Segne jeden von uns, der dich schon kennt, dass er dir Raum bietet in sich und jeden, der dich noch nicht kennt, dass er prüft, ob du nicht zutritt zu seinen Lebens- Umständen und zu seinem Herzen gewinnst. Danke, dass du da bist und danke, dass du bleibend führst. Amen.